Demnächst in Österreich 1. Gleich anschließend das Salzburger Nachtstudio. Vom einfachen Leben. Glückssuche zwischen Überfluss und Askese. Um 22 Uhr.
Das Salzburger Nachtstudio.
Die Menschen haben Jahrtausende ihrer Geschichte so gelebt, dass sozusagen zwischen ihnen und ihrem Untergang vielleicht nur 3 Nüsse waren oder 5 Äpfel, die sie irgendwo gesammelt hatten. Und deswegen haben Menschen wahrscheinlich immer eine Tendenz anzuhäufen, weil tief innen die Angst vor der Katastrophe sitzt, die ihnen wieder alles nimmt.
Vom einfachen Leben. Glückssuche zwischen Überfluss und Askese. Eine Sendung von Silvia Patsch.
Es ist ja so, dass man sich fragen muss, was heißt denn einfaches Leben, nicht? Es ist auf der einen Seite ein Gegenbegriff zu dem, was wir komplex, kompliziert oder wie immer nennen würden. Und es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Leben, das irgendwo in Richtung von Askese, in Richtung von Verzicht, in Richtung von Reduktion auf bestimmte Bedürfnisse, die halt elementar sind. Also der Begriff der Elementarität gehört ja auch zu dieser Einfachheit irgendwo dazu. Also es ist ja in sich selber auch nicht so eine ganz, ich darf es nur mal sagen, einfache Sache, einfach zu leben.
Der Frage, was einfaches Leben ist, die der Wiener Philosoph Peter Kampitz als gar nicht einfach empfindet, ist die deutsche Soziologin Herat Schenk in einem bei C.H. Beck in München erschienenen Buch nachgegangen. Es hat dieser Sendung den Titel gegeben, Vom einfachen Leben, Glückssuche zwischen Überfluss und Askese. Frau Schenk hat in Vergangenheit und Gegenwart 8 Wege gefunden, auf denen die Menschen ein einfaches Leben gesucht haben. Am Anfang stand die Königsdisziplin, die Philosophie. Griechische Philosophen machten sich schon vor mehr als 2000 Jahren Gedanken über dieses Thema. Den Griechen ist raffiniertes Denken nicht abzusprechen. Der Freiheit der Bedürfnislosigkeit verkörpert in Diogenes, der nicht einmal ein Haus brauchte, sondern mit einem Fass Vorlieb nahm, setzt Epikur Einfachheit zur Genusssteigerung entgegen. Herat Schenk beobachtet diesen Trend auch wieder in der Gegenwart.
Einfachheit roch nach Kohleintopf. Und jetzt ist es so, dass so eine Form von Einfachheit als, sagen wir auch als ästhetischer Minimalismus schon wieder so ein bisschen elitär wirkt. Ich habe beobachtet, dass Zeitschriften, die so im eigentlich Hochglanz Frauenzeitschriften, dass die zum Beispiel auch von Zeit zu Zeit Artikel anbieten. Das Einfachste ist das Schönste und sie verstehen dann darunter, der ganz kleine Tropfen Kaviar auf einem riesengroßen Teller oder ein ganz kleines Stück Hummer oder ein ganz schicker, teurer Schuh oder sowas oder ein ganz großes, leeres Zimmer, in dem ein ganz edles Möbelstück steht und dann ein ganz wertvolles Bild hängt. Und das wird dann unter Einfachheit verstanden. Das ist natürlich wieder eine neue Form von Luxus, aber es hat natürlich mit dieser Einfachheit zu tun, mit der Möglichkeit, Vielfalt zu reduzieren, um wieder besser wahrnehmen zu können. Also in dem Wuchern von Eindrücken, einzelne Eindrücke zentral in den Mittelpunkt zu stellen. Ich meine aber, dass dieser Satz, einfaches Leben zu suchen als Variante der Kultivierung der Genussfähigkeit, dass der etwas ist, der dem westlichen Menschen der Wohlstandsgesellschaft ansprechen könnte, weil das für viele spürbar ist und weil das vielleicht eher zu Veränderungen beiträgt, als diese moralische Keule sozusagen, aus ökologischen Gründen müssen wir jetzt unseren Lebensstandard senken und du darfst eben nicht Auto fahren oder du sollst nicht so viel Gegenstände anschaffen. Dann sagen die Leute, ja, eigentlich haben sie recht, aber, und dann machen sie mit schlechtem Gewissen weiter wie bisher. Aber die Idee, dass ich mein Leben intensiver gestalten kann und meine Erlebnisfähigkeit erhalten kann, wenn ich nicht immer sofort allen meinen Bedürfnissen, materiellen Bedürfnissen unmittelbar nachgebe, so ich es kann, also wenn ich die finanziellen Voraussetzungen habe. Die Idee, dass ich dadurch meine Genussfähigkeit erhalte und steigere, die dürfte viele Menschen heute ansprechen.
Einfachheit steigert nicht nur die Genussfähigkeit, sie macht auch geistig frei. Der Jesuit Georg Sporschel, seit 20 Jahren zunächst für Obdachlose in Wien im Einsatz, dann für die Straßenkinder in Bukarest, sagt zur geistigen Freiheit durch einfaches Leben:
Ich glaube, dass es einfach den Blick verändert oder öffnet auf Dinge, die wirklich wichtig sind fürs Leben, auf Beziehungen, die bedeutsam sind. Für mich kann ein einflussloser Mensch in der Gesellschaft, ein Armer, ein Kranker, ein Alter, nicht nur für mich, für viele, viel mehr fürs Glück bedeuten als irgendwelche tolle weltliche Beziehungen. Und das vergisst man sehr oft und macht sich dadurch unglücklich.
Der zweite Weg hin zum einfachen Leben ist in der abendländischen Geschichte, aber nicht nur hier, der religiöse.
Ich bin erst mit 30 Jahren in den Orden eingetreten und war vorher im Beruf und habe ein Gehalt, eine Wohnung, ein Auto gehabt. Und das musste ich natürlich zurücklassen. Und insofern war der Eintritt ins Noviziat, in den Orden, eine echte Veränderung. Damals haben wir 5 Mark im Monat, ich war in Nürnberg, Taschengeld bekommen. Ich habe noch zum Rauchen tendiert. Und dann muss man halt beginnen zu rechnen, wenn man im Monat 5 Mark hat. Da war dann die Diskussion, ob man die Briefmarken auch davon bestreiten muss oder nicht. Aus dem Berufsleben kommend ist es eine starke Veränderung. Zuerst habe ich mir gedacht, das ist eigentlich kindisch. In einer Welt, wo alles da wäre, auf die Möglichkeiten zu verzichten. Aber auf der anderen Seite hat es doch meine Psyche verändert. Es hat eine Nähe gestiftet zu den anderen Mitnovizen, die wahrscheinlich mit mehr Geld, mit mehr Wohlstand nicht so entstanden wäre. Es hat einem klein gemacht, weil man plötzlich von anderen viel abhängiger war. Man musste wegen jeder Kleinigkeit fragen oder jemanden bitten oder man musste lernen, sich etwas schenken zu lassen, weil man selber nicht bestreiten hätte können. Auch das war eine psychische Veränderung. Dieses Angewiesensein auf andere, das ist irgendwie eine Kränkung. Also man ist geschmäht, man kann es nicht selber leisten. Langfristig ist das vielleicht eine ganz gute Einübung.
Ja, gerade in der Zeit, in der wir leben, in der so viele menschliche Bedürfnisse, die eigentlich nicht materieller Natur sind, über materielle Gegenstände erfüllt werden, ist es gut, sich immer wieder daran zu erinnern, dass sich meine eigentliche Sehnsucht nicht darauf bezieht, eben ein neues Möbelstück zu erwerben, sondern, oder dass, wenn ich mich schön anziehe, sich meine eigentliche Sehnsucht eigentlich darauf bezieht, von Menschen gesehen zu werden, akzeptiert zu werden, geliebt zu werden, für attraktiv gehalten zu werden. Es ist im Wesentlichen eine nicht materielle Sehnsucht und die wird nicht stärker dadurch befriedigt, dass ich 4 neue Kleidungsstücke kaufe und nicht stärker dadurch befriedigt, dass die Dinge, die ich kaufe, teurer sind.
Neben der Einfachheit, der Bedürfnislosigkeit und der religiösen Suche nach Einfachheit nennt Herrat Schenk einen weiteren Weg, der in kleinen Gemeinschaften beschritten wurde. Das einfache Leben als Gemeinschaftsutopie, ein Konzept des 18. und 19. Jahrhunderts.
Damals entwickelten sich Vorstellungen von Kommune, von dem Leben in, man würde heute sagen, Wohngemeinschaften, in größeren Gruppen, die über einen Familienverband hinausgehen. Und diese utopistischen Gruppen, die eigentlich viel von klösterlichen Ideen aufgenommen haben, aber sich jetzt nicht unbedingt als kirchliche oder religiöse Gruppen verstanden, die haben auch immer zu ihren Vorstellungen von einem richtigen sozialen Leben die Idee des einfachen Lebens auf ihre Fahnen geschrieben. Das ist zum Beispiel in den frühsozialistischen Kommunen der Fall gewesen, auch noch in den zum Beispiel in den Ideen der Jugendbewegung um die Jahrhundertwende. Es taucht auf in der Alternativbewegung der 60er und 70er Jahre dieses Jahrhunderts, bei den Aussteigern. Immer ist das ist die Idee des einfachen Lebens enthalten, als zugleich naturnahes Leben und auch als relativ bescheidenes bis hin zum asketischen Leben.
Herrat Schenk hat als 4. Form der Einfachheit die kollektiv Verordnete registriert.
Man muss jetzt unterscheiden von diesen Ansätzen, die ich eben geschildert habe, dass Gruppen aufbrachen und kollektiv als Aussteiger versuchten, einfaches Leben zu verwirklichen. Von diesen Ansätzen muss man unterscheiden, dass es immer wieder auch Bemühungen von Staaten, von Kollektiven gegeben hat, die versucht haben, von oben her Individuen Einfachheit zu verordnen, also sie zur Einfachheit zu zwingen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, ob ich das als einzelner Mensch wähle und mich deswegen einer Gruppe anschließe, weil ich diese Idee für richtig halte, oder ob von meinem Gemeinwesen, von den Autoritäten meines Gemeinwesens mir das von oben her verordnet wird. Beispiele für solche kollektive Verordnung von Einfachheit sind beispielsweise Sparta, das alte Preußen, Aber auch, es hat auch so bei Plato beispielsweise Ansätze gegeben, nicht verwirklicht, aber von der Idee her, in seinen Vorstellungen eines idealen Staates beispielsweise solche verordnete kollektive Einfachheit einzuführen. Je zivilisierter wir sind, desto naturferner leben wir, und einfaches Leben bedeutet dann, wie Rousseau es ausgedrückt hat, zurück zur Natur, zurück zum Leben in der Natur. Und jetzt möchte man meinen, dies sei auch eine ganz neue, vielleicht eine grüne Alternativvorstellung. Aber nein, die gibt es in der abendländischen Geschichte eben auch schon ganz weit zurück, schon in der Antike. Ja, man kann sagen, wahrscheinlich mit der Entwicklung der ersten Städte haben die Menschen angefangen zu fantasieren, dass das Leben von den Bauern und Hirten naturnäher, einfacher und schöner sei. Im 18. Jahrhundert war dann Rousseau, den ich schon erwähnte, der große Beleber dieses Zurück zur Natur. Und heute ist das eben auch wieder ein ganz, ganz starker Trend. Bei manchen Menschen äußert es sich eben nur in dem Bedürfnis nach dem Häuschen, Wochenendhäuschen im Grünen. Aber ein ganz, ganz ausgeprägtes Bedürfnis, dass das richtige Leben, das ist das einfache Leben in der Natur, sei nah bei den Jahreszeiten, das ist ganz, ganz ausgebreitet. Eine ganz, ganz alte Tradition.
Den sechsten Weg zum einfachen Leben nennt Herrat Schenk auf den Spuren des edlen Wilden, aussteigen in exotische Welten. Der siebente Weg zum einfachen Leben, die Autarkie-Fantasie. Ab dem 18. Jahrhundert, mit zunehmender Zivilisation, erkannten die Europäer, dass sie immer abhängiger voneinander wurden. Die Antwort darauf waren Überlebenswünsche ohne Mitmenschen, verkörpert in Robinson Crusoe, dem Mann, dessen Schöpfer Daniel Defoe ihn nach einem Schiffbruch auf einer Insel aussetzte. Was in der Antike und im Mittelalter als fast so schlimm wie die Todesstrafe angesehen wurde, das Verstoßenwerden aus der Gemeinschaft der Menschen, wird in den Geschichten von Schiffbrüchigen ab dem 18. Jahrhundert neu bewertet. Es ist der Überlebenstriumph des starken Individuums.
Die Geschichte Robinson Crusoes zeigt ja, wie ein Mensch zurechtkommt, der durch ein Unglück außerhalb der Bedingungen der Zivilisation leben muss, und wie es ihm gelingt, mit ganz wenig zurechtzukommen, mit ganz wenig Werkzeug, sich praktisch eine Bleibe zu bauen und seinen Alltag einzurichten. Und diese Fantasien haben die Menschen immer beschäftigt und beschäftigen sie auch heute zunehmend. Es gibt sehr viel, davon leben beispielsweise auch so Überlebensseminare, die angeboten werden. Es gibt sehr viel Überlegungen, die darauf hinzielen, würde ich überhaupt, würden wir, aber ganz besonders ich, das Individuum, zurechtkommen, wenn das Ganze, was mich so in der Zivilisation hält, wegfallen würde? Also das sind eigentlich Fantasien über Katastrophen, die eintreten könnte, wie die Menschen sie beispielsweise auch in Krieg und Nachkriegszeit erlebt haben. Manchmal aber auch Fantasien von ökologischen Katastrophen. Und die Frage, käme man mit ganz wenig, also mit dem Einfachsten noch zurecht? Würde man überleben können? Und diese Frage hat die Menschen offensichtlich immer stärker gereizt, je mehr sie eigentlich im Wohlstand lebten.
Neben der Einfachheit, der Bedürfnislosigkeit, dem religiösen Weg, dem einfachen Leben als Gemeinschaftsutopie, der kollektiv verordneten Einfachheit, der Idealisierung des Landlebens, dem Aussteigen in exotische Welten, dem einfachen Leben als Autarkiefantasie, hat Herrat Schenk noch eine ganz moderne Entwicklung entdeckt, die sogenannte neue Askese.
Also es ist ein Gefühl größerer Freiheit, dass ich schränke mich selber etwas ein, dann erlebe ich das nicht als Zwang, sondern als etwas, als eine Freiheit von mir. Interessant ist aber auch, dass dieser ganz neue Ansatz, sich mit dem einfachen Leben auseinanderzusetzen, nicht nur vom ökologischen Imperativ, wie ich das nenne, hergeleitet ist, sondern es auch noch eine andere Überlegung gibt, die ebenfalls, wie ich meine, historisch neu ist. Nämlich der Gedanke, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so komplex geworden ist, auch für uns intellektuell so komplex geworden ist, dass man immer stärker das Bedürfnis verspürt, sozusagen seine Umgebung materiell und seinen Kopf zu entmüllen. Also von diesem Überfluss an Informationen, der auf uns eindringt, von diesem Überfluss an Anforderungen, wie wir uns zu verhalten haben, ganz viel davon auf den Müll zu werfen, um einfach wieder die Hauptlinien des Lebens wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz starker neuer Impuls ist, denn ich denke, die Menschen haben noch nie in einer so komplexen Gesellschaft gelebt.
die Computertechnologie hat eine Komplikation in unser Leben gebracht. Nicht? Ich fange also mit ganz simplen Dingen an. Noch nie war die Papierproduktion in diesem Institut so groß, wie seit es den Computer gibt. Noch nie sind wir so sehr in eine Abhängigkeit oder, ich würde fast sagen, Sklaverei dieses angeblichen Vereinfachungsinstrumentes hineingeraten. Das geht bei uns etwa so weit, dass die zwischenmenschliche Kommunikation sich inzwischen auf das Austauschen von E-Mails beschränkt, absurderweise zwischen Leuten, die gegenüber oder im nachbarlichen Zimmer sitzen. Wir haben weiters uns hier, und das hat mit Einfachheit, denke ich, doch auch zu tun, eine Abhängigkeit von der Zeit geschaffen, die ungeheuerlich ist, nicht? Ich würde fast nostalgisch noch an die Zeiten zurückerinnern, wo man eben jemandem einen Brief geschrieben hat, nicht? Der hat einmal 2-3 Tage gebraucht, bis er ankam, dann wurde er reflektiert, dann hat man einen Gegenbrief bekommen. Heute werfen Sie das in die E-Mail und eine Stunde später haben Sie eine Nachricht. Das klingt alles fantastisch. Mag für eine Schraubenfabrik oder für die Herstellung von Waschmitteln sehr erfreulich sein, aber ist eigentlich, wie ich denke, für eine Art intellektueller oder geistiger Tätigkeit fast tödlich. Was noch dazu kommt, und es ist jetzt anekdotenhaft, aber hat auch mit der Einfachheit zu tun, ich habe zum Beispiel bemerkt, dass die Quantität der Seitenzahlen bei Diplomarbeiten oder Dissertationen, seit es den Computer gibt, ungeheuerlich gestiegen ist. Weil es natürlich viel einfacher ist, auch schon einmal gemachte Dinge hineinzubringen, ein bisschen zu verschieben, nicht 2-3 Worte zu korrigieren. Wie die Leute es mit der Schreibmaschine tun mussten oder vielleicht noch früher handschriftlich, war das unendlich mühsam. Jetzt gibt es also Dissertationen von 500 Seiten, 1000 Seiten und dergleichen, in denen inhaltlich nicht sehr viel mehr geschieht, als wenn das auf 200 Seiten reduziert wäre, die aber durch das Produktionsinstrument Computer eine ungeheure Chance besitzen. Und ich halte auch die Euphorie bezüglich des Internets und der ganzen Datenhighways eigentlich für sehr verfrüht und für verfehlt. Wir brocken uns mehr Probleme ein dadurch, als wir zu lösen glauben. Und Sie kennen vielleicht den alten Scherz, der in verschiedenen Lebenssituationen angewendet werden kann, dass einem der Computer letztlich jene Probleme lösen hilft, die man ohne ihn gar nicht hätte.
Das ist wirklich eine Paradoxie, dass uns die Werbung, gerade bei technischen Neuheiten im Küchenbereich, im Wohnbereich, im Kommunikationsbereich, Vereinfachung verspricht, dass es aber im Grunde auf immer mehr Komplikationen hinausläuft. Also angefangen damit, Sie wollen einen neuen Herd kaufen. Im Grunde wollen Sie nur einen Herd, auf dem Sie was warm machen können, auf dem Sie kochen können und in dem Sie backen können. Dann ist aber die Anleitung so kompliziert, man erklärt Ihnen dann, da gibt es dieses Teil, damit können Sie das steuern und das programmieren und Sie können 4 Platten mit Plätzchen gleichzeitig backen und Sie sagen dann, Sie wollen das gar nicht, Sie wollen nur eins backen, aber das können Sie. Sie können nicht mehr ein einfaches Gerät kaufen, das nur eine Funktion hat. Das ist heute unmöglich und schon der Aufwand, der zeitliche Aufwand, sich in die Benutzung eines neuen Gerätes, technischen Gerätes einzuarbeiten, ist ungleich höher als früher und wir sind ständig von Teilen umgeben, die viel mehr Funktionen haben, als wir nutzen können. Also wir nutzen immer nur einen winzigen Bereich eigentlich, was die Geräte wiederum anfälliger auch macht für Verschleiß. Sie gehen schon wieder schneller kaputt, müssen durch neue ersetzt werden und wieder ist neue Einarbeitungszeit fällig, weil schon 5 oder manchmal 3 Jahre ausreichen, dass das Wissen, was man einmal erworben hat im Umgang mit ihnen, auch schon wieder veraltet ist. Das heißt, wir brauchen für das, was unser Leben vereinfachen soll, immer mehr Zeit im Erlernen der Benutzung. Und das ist paradox.
Der österreichische Nationalökonom Leopold Kohr plädierte vor 30 Jahren für kleine und überschaubare politische und wirtschaftliche Strukturen. Noch ist seine These Small is beautiful in Erinnerung. Globalisierung und Fusionierung von Großfirmen über die Kontinente hinweg sprechen den Ideen Leopold Kohrs Hohn. Wie vertragen sich Globalisierung und einfaches Leben?
In gewisser Weise wird unser Leben durch die Globalisierung einfacher, weil ein Geschäftsmann in New York, wenn er nach China fährt oder so in absehbarer Zeit, Bedingungen vorfindet, die ihn operationsfähig machen, wo er sich nicht auf eine fremde Kultur so sehr einstellen muss, weil alles irgendwie von der Technologie und der Umgangsweise und der Ökonomie her vergleichbar geworden ist. Ne? Das ist eine Vereinfachung, aber auch eine gigantische Vereinheitlichung. Und da wäre meine Frage, was für uns Menschen einfacher ist, in so einem vereinheitlichten Riesenapparat zu funktionieren oder eine Identität in kleineren Gruppen, die sich von anderen abheben, zu entwickeln.
ich nenne das immer sehr gern die McDonaldisierung oder Coca-Colisierung der Welt, nicht? Wo es natürlich einfacher ist, nicht? Wie Sie jetzt beschrieben haben, ich finde mich in jedem Hilton oder was weiß ich, wie die anderen Hotelkonzerne heißen, ohne weiteres zurecht, ob das jetzt in Hongkong, in Washington, in Wien oder sonst irgendwo steht, nicht? Auf der anderen Seite würde ich hier schon meinen, dass die Devise Vive la Différence, nicht? Also es lebe der Unterschied, eine große Bedeutsamkeit hat. Und ich gelegentlich den Eindruck bekomme, dass wir eigentlich einen Denkfehler begehen, aber der ist ja immer schon als solcher gewissermaßen denunziert worden, dass wir nämlich an eine Art von unbegrenzter Produktivität und unbegrenzter Ressourcenmöglichkeit oder des Ressourcenwachstums an das glauben und dass wir darin verfangen sind.
Ich denke, die mitten im Zentrum dieser gigantischen Zusammenschlüsse sind, die werden wahrscheinlich stärker überschauen. Ich hoffe das mal, ich nehme das mal zu unseren Gunsten an, dass die stärker überschauen, worum es geht. Und die befinden sich vielleicht in einem solchen Macht- und Größenrausch, dass sie das nur als positiv erleben. Aber ich glaube, man muss kein Kulturpessimist sein, um sich nicht auch Sorgen darüber zu machen, ob nicht diese Dinosaurier, die da entstehen, diese riesengroßen Firmen, die ja dann auch wahrscheinlich immer bürokratischer werden, ob es denen wirklich gelingen wird, mit den Aufgaben der wirtschaftlichen Versorgung fertig zu werden. Es gibt ja immer mehr Menschen, die auch in unserem Land, die als Existenzgründer mit Ein-Mann- oder Ein-Frau-Firmen versuchen, sich durchzusetzen und da durchaus auch nicht scheitern, also durchaus auch erfolgreich sind. Das heißt, während auf der einen Seite die ganz Großen wachsen, gibt es auch tatsächlich dieses Small is Beautiful, gibt es das ganz Kleine. Also die winzige Nische für den einzigen Menschen, der sich was Wichtiges ausdenkt und auch die Nähe zum Kunden haben kann und den Einblick haben kann in das, was Menschen wirklich brauchen, schneller darauf reagieren kann, so wie viele Menschen nicht gerne in großen Supermärkten kaufen oder eben nur einen Teil ihrer Einkäufe in großen Supermärkten kaufen, das Unwichtige, das Toilettenpapier oder die Kosmetikartikel, aber vielleicht ihr Brot und ihre Wurst wieder gern beim kleinen Händler kaufen, wo sie bekannt sind und wo sie sogar auch ein Gespräch an der Theke führen können.
Einfachsten Dinge sind zum größten Luxus geworden, etwa die Zeit. Heutige Funktionseliten arbeiten bis zu 80 Stunden in der Woche. Ruhe, ein immer schwerer zu erfüllendes Grundbedürfnis. Man muss sehr reich sein, um sich ein Grundstück zu kaufen, das vom tobenden Verkehrslärm, den dröhnenden Stereoanlagen von Nachbarn, den nächtelangen Straßenfesten nicht erreicht wird. Die Umwelt, dass man gute Luft atmen und sauberes Wasser trinken kann, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Oder etwas so Einfaches wie Aufmerksamkeit. Nur wer sich dem Trommelfeuer der Medien entzieht, kann selbst entscheiden, was seine Aufmerksamkeit verdient und was nicht. Aber kaum jemand entscheidet heute noch autonom, was er sehen, hören, fühlen und wissen möchte. Und wer hat genug Raum? Vollgestopfte Wohnungen machen freie Bewegung unmöglich.
Wohlstand ist eigentlich etwas in den westlichen Gesellschaften etwas Allgemeines geworden. Reisen beispielsweise, in andere Kontinente reisen, kann heute fast jeder, nur es sind dann eben etwas billigere Reisen als die der reichen Leute. Und in dem Maße, wie diese Dinge allgemein zugänglich werden, also gutes Essen, teure Accessoires, attraktive Kleidung, in dem Maße sind die ganz einfachen Dinge, die früher eigentlich den armen Leuten nur gehörten, eben frische Luft, sauberes Wasser, unverfälschte Nahrung, deren Ursprung man noch beobachten kann, und Zeit und eine gewisse Muße. Das waren eigentlich alles Zubehör zum Leben der armen Leute. Die reichen Leute waren im Stress und hatten eben dieses verfeinerte, aufwendigere Leben, was teurer herzustellen, aber auch ein bisschen stressiger war. Und heute ist es eben wieder so, dass die ganz Reichen offensichtlich zu diesen Dingen greifen, um sich von der breiten Masse der Leute, die im relativen Wohlstand leben, abzusetzen. Und es ist ja tatsächlich so, dass man sehr reich sein muss, um sich beispielsweise so von der Umwelt abschotten zu können, dass man eine ganz selbstbestimmte Zeit hat. Also da braucht man Sekretärinnen und Manager und Assistenten im Vorfeld, die nur bestimmte Anrufe durchstellen. Also die ganz reichen Leute dieser Welt, ganz mächtigen, die erwecken oft, wenn man mit ihnen im direkten Gespräch ist, den Eindruck einer großen Muße und Ruhe. Während sozusagen die Mittelwichtigen und Mittelbedeutenden, die sind also ständig in Hektik und laufen immer mit 3 Handys rum und haben ein Termin jagt den anderen. Und also diesen Eindruck der Muße und dass ich selbst bestimmen kann, mit wem ich rede, wie lange ich rede, wann ich rede, das ist offensichtlich inzwischen ein Attribut für Reichsein.
Das Problem liegt ja auch darin, dass mit dieser Beschleunigungsgeschwindigkeit auf der einen Seite die Veralterungsgeschwindigkeit auf der anderen Seite ebenso gestiegen ist. Also was heute als Neuigkeit erscheint, steht morgen im Museum. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass das Ansteigen der Beliebtheit der musealen Kultur, nicht? Es waren ja noch nie, glaube ich, so viele Leute oder Besucher in den Museen, wie vielleicht in den letzten Jahren, ein Ausdruck dafür sein könnte, irgendwo in eine Geborgenheit, die auch mit der Einfachheit wiederum zu tun hat, eine Überschaubarkeit hineinzugeraten.
Luxus ist ja definiert als das, was über das Notwendige hinausgeht, ist sozusagen wahrscheinlich auch eine Qualität des Menschlichen. Ich weiß nicht, ob Tiere Luxus kennen. Also der Vogel hat sein Nest, der baut sich nicht 3 Nester, um im Sommer hier zu wohnen und im Winter woanders und richtet sich nicht ein Nest irgendwie mit grünen Zweigen ein und das andere mit blühenden Zweigen. Sowas ist menschlich. Und ich denke, dass das auch eine Quelle von Kultur ist, nicht nur von Zivilisation, auch von Kultur ist. Ich bin manchmal sehr pessimistisch, dass das etwas ist, was in der ganzen Gesellschaft gelingen wird. Ich glaube allerdings, dass es zunehmend Kreise gibt, eben gerade in der Mittelschicht, die sich diesem Gedanken öffnen und dass davon eine Erneuerung ausgehen könnte, so wie es im Mittelalter Erneuerungsbewegungen gegeben hat in der Richtung, die von Klöstern ausgegangen sind. Aber ob insgesamt es möglich sein wird, noch rechtzeitig sozusagen den ganzen Lebensstandard in unserer Kultur ökologisch verträglicher zu gestalten, da habe ich manchmal meine Zweifel, weil ich glaube, dass die Gegenkräfte so stark sind, also dass die Mechanismen, auf denen unsere Wirtschaft beruht, ja davon leben, einen Menschen immer wieder zu kreieren, der immer neue Bedürfnisse hat und entwickelt. Und alle Überredungskünste der Werbung werden ja daran gesetzt, immer uns wieder dazu zu bringen,